SWR Kontra, das Informationsradio, Podcast.
Der Wortwechsel heute mit dem Mann, der das erfolgreichste Sachbuch des vergangenen Jahres geschrieben hat. Und dabei handelt es sich nicht etwa um ein Kochbuch oder um die Beschreibung einer Pilgerreise, sondern um Philosophie. Wer bin ich und wenn ja, wie viele heißt es? Und jetzt hat er sich Gedanken über das unordentliche Gefühl der Liebe gemacht. Herzlich willkommen, Richard David Precht.
Tag, Frau Höfer.
Herr Precht, zu Hause in Ihrer Küche haben Sie ein riesiges Aquarium und da schwimmt unter anderem der sogenannte Elefantenrüsselfisch drin herum. Und dieses Tier scheint Sie sehr zu faszinieren. Warum?
Das Spannende an Elefantenrüsselfischen, also neben, dass sie ausgesprochen süß aussehen, so aussehen wie kleine Delfine, ist, dass es das Tier ist mit dem größten Gehirn in Relation zum Körpergewicht. Und zweiter Stelle kommt der Mensch. Und der wird nur getoppt vom Elefantenrüsselfisch, dessen Gehirn also überdimensioniert ist. Und man sich natürlich fragt, was macht ein Fisch mit dieser enormen potenziellen Intelligenz?
Was macht er mit der?
Naja, das versuche ich seit ungefähr einem Jahr herauszufinden. Das ist auch nicht so einfach zu sagen, aber er benimmt sich schon ziemlich menschlich. Er kann nicht alleine. Dann fängt er an zu verblöden. Man merkt das daran, dass sie dann die ganze Zeit mit einem Blatt rumspielen und irgendwie sich überhaupt nicht wie Fische verhalten. Sind sie aber zu mehreren, dann streiten sie sich eigentlich den ganzen Tag. Also das hat schon ein sehr, sehr menschliches Verhalten. Das ist sehr spannend. Und besonders spannend ist, dass er alle anderen Fische ignoriert, vermutlich, weil sie für ihn einfach nur Fische sind.
Also keine Elefantenrüsselfische. Und er ist eben ein soziales Wesen, wie Sie sagen.
Er ist ein sehr soziales, aber eben auch sehr aggressives Wesen. Er sieht ganz lieb und harmlos aus. Aber ich habe dann, weil die Gruppe so klein war, zwei neue reingesetzt und die sind dann umgebracht worden von den anderen.
Oh je.
Das ist also sehr erstaunlich, weil wenn man den Fisch mal sieht, denkt man, ach, der ist ja so süß, so ein kleiner Delfin. Aber der Charakter von ihm ist also weit weniger süß, als er aussieht.
Sie haben ein Buch über die Liebe geschrieben. Ist denn der Elefantenrüsselfisch andererseits dann auch liebesfähig, wenn er aggressiv ist?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe ausschließlich Männchen. Das ist ein dummer Zufall, hat das gewollt. Aber es ist auch eigentlich nicht möglich, Elefantenrüsselfische in Gefangenschaft zu züchten, weil die brauchen den Regen. Deren Liebesverhalten wird also durch starke Gewitter in der Regenzeit ausgelöst. Und das können sie im Aquarium nicht ohne weiteres simulieren. Deswegen muss ich leider passen. Über das Liebesverhalten von Elefantenrüsselfischen weiß ich nichts.
Dann reden wir jetzt über das der Menschen, was auch nicht viel weniger kompliziert ist. Die Liebe ist ja eigentlich evolutionsgeschichtlich relativ sinnlos, schreiben Sie. Denn wenn es ums reine Vermehren geht, dann würde ja die Sexualität völlig ausreichen. Mhm. Warum kam die Liebe in die Welt?
Das ist in der Tat ein ganz großes Rätsel, weil, wie Sie gerade gesagt haben, durch die Liebe verhindern wir eigentlich, dass wir uns biologisch optimal vermehren. Gäbe es nur die Sexualität, dann würde der ganze Blick bei der Auswahl des Partners einzig und allein auf der Frage liegen, wer ist gesund, wer ist jung, wer ist attraktiv, welches Weibchen hat eine günstige Fettpolsterverteilung und mit welcher kann ich 16 Kinder kriegen. Das wäre ohne die Liebe eigentlich der genetische, biologische Auftrag, den wir hätten. Durch die Liebe reduzieren wir das. Wir leben zum Teil treu, monogam, wir suchen uns nicht den optimalen, gesunden Partner aus, sondern vielleicht einen passenden. Wir verlieben uns in kranke Menschen, Männer suchen sich unfruchtbare Frauen aus und lieben diese heiß und innig. Dieses ganze Verhalten ist biologisch kontraproduktiv. Und mein Verdacht ist, dass die Liebe sich nicht irgendwann aus der Sexualität entwickelt hat, sondern dass die Liebe ganz woanders herkommt. Der einzige Platz, den die Liebe in der Natur hat, ist die Liebe der Mütter zu den Kindern bei höheren Wirbeltieren. Und bei den Menschen kann man sagen, der Eltern zu den Kindern und der Kinder zu den Eltern. Da hat die Liebe biologisch auch einen Sinn. Und wenn wir 12 oder 13 Jahre alt werden, dann lösen wir uns aus dem biologischen Band zu unseren Eltern. Das heißt, die Geborgenheit und alle die Liebe, die unsere Eltern uns geben, verliert ihre Selbstverständlichkeit. Vorher haben die Eltern unser Leben aufregend gemacht. Mit 13 sind die Eltern diejenigen, die unser Leben langweilig machen. Wir nabeln uns von den Eltern ab und projizieren aber die Bedürfnisse nach Geborgenheit und Aufregung jetzt auf einen sexuellen Partner. Es kann ja kein Zufall sein, dass genau in dem Alter, wo wir uns von den Eltern abnabeln, wir das erste Mal anfangen, uns geschlechtlich zu verlieben.
Dann wird es aber auch schön kompliziert. Sie nennen die Liebe ein unordentliches Gefühl. Warum?
Weil wir versuchen, in der Liebe ganz gegensätzliche Gefühle. Einmal das Gefühl der Geborgenheit, des Vertrauens, der Sicherheit. Und auf der anderen Seite das Gefühl der Aufregung, der Leidenschaft, der sexuellen Reizes in einer einzigen Person zu versammeln. Und das der Idee nach auch noch für unser ganzes Leben. Und diese einzelnen Zutaten passen sehr schlecht zusammen. Und davon weiß jede Liebesbeziehung zu erzählen, jede Ehe zu berichten. Mal klappt das eine, mal klappt das andere. Ganz, ganz selten gelingt es, dass alles auf Dauer bei einem Partner zu finden ist.
Das gelingt offenbar nur der Präriewühlmaus, die sehr monogam lebt, uns aber nicht.
Die Präriewühlmaus ist in ihrem Verhalten weniger anspruchsvoll, also nicht ganz so romantisch veranlagt wie wir. Und bei ihr reicht allein der chemische Stoff Oxytocin aus, um ein Leben lang zusammen zu bleiben. Nicht unbedingt immer treu zu sein, aber ein Leben lang zusammen zu bleiben. Auch Menschen schütten Oxytocin aus, wenn sich zwei Menschen, die sich nicht unsympathisch sind, länger als 15 Sekunden umarmen. Schon in dem Moment wird Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, der gleiche Mensch ist Ihnen nachher angenehmer, als er vorher war. Es ist ein Bindungshormon. Aber allein mit Oxytocin können Sie keine Ehe retten.
Aber die Chemie spielt schon eine sehr große Rolle. Es gibt auch noch Serotonin, Dopamin, so Glücksstoffe, die ausgeschüttet werden, wenn wir verliebt sind. Liebe hat ja offensichtlich trotzdem relativ viel mit Chemie zu tun. Warum sind es dann nicht die Naturwissenschaftler, die uns das Phänomen am besten erklären können?
Also wenn ich mich verliebe, ähnlich wie wenn ich sexuelle Lust empfinde, wird natürlich ein großes Arsenal an chemischen Kampfstoffen losgelassen. Aber es sind nicht die chemischen Kampfstoffe, die mir sagen, in wen ich mich verliebe. Das sagen wir psychologische Prägungen, die sehr viel mit meiner Kindheit zu tun haben. Die chemischen Kampfstoffe sind nur die Boten, die das quasi körperlich umsetzen. Im Fall des Verliebens ist es Phenylethylamin. Phenylethylamin sorgt dafür, dass unser Dopaminspiegel, das heißt unsere Erregung, unsere Aufregung, und unser Serotoninspiegel, unsere Zufriedenheit, unsere Gelassenheit, beide relativ weit oben stehen können. Normalerweise geht das nicht. Das geht unter Einfluss von Alkohol, da können Sie schon mal beides haben oder wenn Sie Kaffee trinken, aber auch nur für kurze Zeit. Verlieben macht einen biologischen, chemischen Ausnahmezustand. Aber in der Natur ist das so, dass sich alles irgendwann wieder einpendelt, sonst würde man verblöden. Das ist der Grund, warum man nicht länger als 3 Jahre in einen Menschen verliebt sein kann.
Und da fangen dann die neuen Probleme an.
Dann kann man eine Liebesbeziehung aufbauen und dann kann vieles andere, Oxytocin zum Beispiel, an dieser Stelle treten. Aber der Rausch, der verfliegt ganz normal. Das ist naturgegeben. Der kann nicht anhalten.
Wer kann uns denn die Liebe dann am besten erklären? Also rein naturwissenschaftlich ist es schwierig. Sind es die Soziologen oder die Dichter oder die Geisteswissenschaftler oder alle zusammen?
Ich glaube schon alle zusammen, wenn sie anfangen würden, sich wechselseitig ernst zu nehmen, was sie meistens nicht tun. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, dann finden Sie Bücher über die Liebe, die heißen Lust und Leidenschaft, alles nur Chemie. Der Chemiker glaubt, mit Oxytocin und so weiter könnte er alles erklären. Der Psychologe kommt völlig ohne diese ganzen chemischen Begriffe aus. Wir wissen aber, beides spielt eine Rolle. Beides bedingt sich auch gegenseitig. Und ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das genau erklärt, was kann man mit Mitteln der Biologie und der Chemie beschreiben. Und was, wie zum Beispiel die Auswahl unseres Partners, hängt nur von psychologischen Dingen ab. Und die Chemie steht dann im Dienste der Psychologie. Ich versuche also eine Brücke zu bauen von der Biologie über die Psychologie zum Stand der Dinge in der Gesellschaft heute.
Einfacher ist es, Sie haben es vorhin schon angedeutet, mit der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Wie funktioniert das da?
Das ist biochemisch, also Oxytocin spielt eine gewaltige Rolle dabei. Eine relativ klare Sache. Das ist auch sinnvoll. Wir haben ja auch in der Natur hier Vorlagen. Wenn wir von Affenliebe reden, meinen wir nicht die Liebe des Gorillamännchens zum Gorillaweibchen, sondern die Liebe der Mütter zu ihren Kindern. Die Liebe hat in der Natur dort einen Platz. Vielleicht nicht mit all den gleichen Vorstellungen verbunden, die wir als Menschen haben, nicht mit genau den gleichen romantischen Implikationen, aber da hat sie ihren Platz. Sie hat aber zwischen den Partnern in der Natur keinen Platz. Es gibt keine Liebesbeziehungen, keine geschlechtlich-romantischen Liebesbeziehungen unter Tieren.
Sie haben selbst eine große Familie, mit der Sie in Köln und in Luxemburg leben. Ihre Frau hat 3 Kinder mit in die Ehe gebracht. Sie haben auch einen kleinen Sohn mitgebracht. Und Sie kommen auch aus einer großen Familie. Sie haben noch 4 Geschwister. Sie sind 1964 in Solingen geboren worden. Und Sie sind in einem sehr linken Elternhaus aufgewachsen. Wie würden Sie das Milieu beschreiben, in dem Sie groß geworden sind?
Als spannend. Und verglichen mit dem, wie die Nachbarn gelebt haben, auch als unkonventionell. Meine Eltern haben 1969 und 1972 Kinder aus Vietnam adoptiert. Das war 1969 noch am Rande der Legalität. Das war etwas ganz, ganz Neues. Das war ein Zeichen auch gegen den Krieg in Vietnam. Es handelte sich um Waisenkinder. Und das hat natürlich das Leben bei uns zu Hause stark beeinflusst. Mit einem Schlag, ich hatte auch noch einen leiblichen Bruder, der gleichzeitig kam, sodass mit einmal 3 kleine Kinder noch da waren, neben der Schwester, die ich schon hatte. Dadurch war es natürlich ausgesprochen turbulent. Meine Eltern waren links, meine Eltern waren sozial engagiert. Und da lebten wir schon in einem ganz eigenen Kosmos.
Mhm. Amerika war ja so ziemlich das klare Feindbild der Familie und die DDR war das Land der Verheißung. Jetzt waren Sie ein kleiner Junge. Wie kriegt man diese großen politischen Fronten so für sich erklärt? Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also meine Eltern haben nicht für die DDR geschwärmt, aber ich habe als Kind für die DDR geschwärmt, weil ich ja für Amerika nicht sein durfte. Ich durfte für alles das, wofür die anderen waren, nicht sein. Also nicht für Bayern München, was irgendwie jetzt im Geruch stand, CSU zu sein und rechts zu sein. Und dann habe ich mir meine eigene linke Gegenwelt aufgebaut. Diese romantische Schwärmerei für die DDR war eigentlich eine spezielle Zutat, die ich als Kind hatte. Weil ich dachte, das ist ja eigentlich gerecht und das ist Kommunismus. Und Kommunismus, hatten meine Eltern mir schon gesagt, ist eben besser als Kapitalismus. Und dann habe ich mich in so einen privaten Kosmos eingesponnen und mir versucht, die Welt so zu erklären, dass ich die richtigen Helden hatte. Also nicht Franz Beckenbauer, sondern Oleg Blochin von Dynamo Kiew. Und ich war als Kind der leidenschaftlichste Dynamo Kiew-Fan westlich des Dnepr.
Es gab auch eine gewisse Technikfeindlichkeit in Ihrer Familie. Eine Geschichte hat mich sehr erschrocken. Da ging es um die Anschaffung eines Taschenrechners, der für den Matheunterricht irgendwie eben angeschafft werden sollte. Und das hat Ihre Mutter Ihnen verboten tatsächlich?
Ja. Also, obwohl wir links erzogen wurden, wurden wir durchaus streng erzogen. Und es war Ende der 70er Jahre so, dass eine große Technikfeindlichkeit unter den Linken grassierte, die ja dann auch in die Bewegung der Grünen gemündet ist. Und 1979 wurde in Nordrhein-Westfalen in den Schulen der Taschenrechner eingeführt. Der kam auch noch aus Amerika, Texas Instruments, und stand also quasi für das amerikanische Weltbild und den amerikanischen Fortschritt. Und das sah meine Mutter nicht ein. Sie meinte, die Menschen hätten seit guten Gründen 3000 Jahre ohne Taschenrechner gerechnet. Diesen Fortschritt müsse man nicht mitmachen. Die Folge war, dass ich in der Schule der Einzige in meiner Klasse war, der diese Arbeiten im Matheunterricht und vor allen Dingen in den Klausuren dann nicht lösen konnte, weil ich keinen Taschenrechner hatte.
Sie hat Ihnen ja stattdessen so eine recht primitive Rechenmaschine.
Ja, das war ein Witz meiner Mutter gewesen. Meine Mutter war in Vietnam gewesen und hatte so einen Rechenschieber aus Vietnam mitgebracht, so einen Abakus. Den habe ich natürlich nicht mit in die Schule genommen, aber sagt dem Motto, kannst ja lernen, mit dem Ding umzugehen. Ja.
Aber das haben Sie irgendwie ganz gut weggesteckt. Oder waren Sie ein Außenseiter dadurch auch?
Ja, halb und halb. Ich würde sagen, in der Kindheit gar nicht. Ich war Klassensprecher in der Klasse und sehr gut integriert. In der Jugend war es schwierig. Also in der Pubertät war es schwierig, weil meine Eltern den ganzen Markenfetischismus, der genau in dieser Zeit begann, Anfang der 80er Jahre, nicht mitgemacht haben. Und wenn sie dann immer die Mode von vorgestern anhaben und durch Frisur und Haarschnitt, Kleidung im Grunde genommen zum Außenseiter gestempelt werden, dann ist das mit 14 und mit 15 ausgesprochen unangenehm. Nun haben die meisten keine schöne Pubertät. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber bei mir waren die Umstände vielleicht noch einen kleinen Tocken dramatischer.
Sie haben auch nicht das übliche Liedgut, was so angesagt war, in der Schule mitgemacht, sondern Sie haben auch neue Sachen in die Schule hineingetragen, zum Beispiel Franz Josef Degenhardt und
solche Sachen. Ja, das war das, was bei uns zu Hause gehört wurde. Und das war auch meine Lieblingsmusik in der Pubertät. Und damit war ich unter Gleichaltrigen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nicht anschlussfähig.
Nee, da haben Sie die ganzen Pop-Sachen, haben Sie irgendwie, sind
an
Ihnen vorbeigegangen?
Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Das lerne ich heute über einen zweiten Bildungsweg durch meine Stiefkinder so allmählich nachzuholen.
Über diese interessante Kindheit haben Sie ein Buch geschrieben, Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Einen Film gibt es inzwischen auch. Und es fällt eben auf, dass Sie keine Abrechnung geschrieben haben wie viele andere. Ihr Blick ist oft recht befremdet auf diese Zeit, aber im Grunde sehr wohlwollend. Sie haben das offensichtlich als eine sehr schöne Kindheit empfunden.
Kindheit ganz unbedingt. Es ist ein Privileg, in einer kinderreichen Familie groß zu werden. Auch das Umfeld meiner Eltern war ausgesprochen interessant. Für die Kinder wurde viel gemacht. Wir waren auf Kinderfesten. Wir kannten andere Familien, die mehrere Kinder aus Vietnam adoptiert hatten, in denen es hochspannend zuging. Dagegen waren meine Eltern sogar sehr geregelt und sehr bürgerlich, verglichen mit dem, was es noch alles gab. Und ich kann mich über meine Kindheit nicht beklagen. Jugend war, wie gesagt, schwieriger. Aber ich meine, die Pubertät ist für die allermeisten Menschen nicht gerade die glorreichste Zeit in ihrem Leben.
Ja, das stimmt. Es gab eben viele kuriose Verirrungen in dieser 68er-Bewegung. Aber diese Zeit hat uns ja alle, auch die Nachgeborenen, irgendwie noch geprägt. Wo hat sie denn für Sie wichtige Spuren hinterlassen?
Also ich denke, ich habe durchaus positive Dinge gelernt. Sich mit den Schwachen zu solidarisieren. Mehrheitsmeinungen spontan erstmal zu misstrauen, für seine eigene Meinung einzustehen, selbst wenn es dafür keine Mehrheiten gibt. Das sind Verhaltensweisen, die mir geblieben sind aus der Kindheit und die ja nicht unbedingt links sein müssen. Man könnte auch mit den gleichen Überzeugungen kommen, wenn man zum Beispiel aus einem sehr katholisch-christlichen Elternhaus kommt. Aber diese Werte erscheinen mir zeitlos positiv und ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie mir sie vermittelt haben.
Wie erziehen Sie denn Ihre Kinder heute? Was machen Sie anders als Ihre Eltern?
Naja, der Unterschied besteht schon darin, dass es also einmal die drei Stiefkinder sind, über die ich ja nur graduell auf die Erziehung einwirken kann. Mhm. Ich bin nicht der leibliche Vater. Und mein kleiner Sohn wird jetzt 6 Jahre alt, also vielleicht gab es noch nicht so viele Gelegenheiten, alles Mögliche falsch zu machen. Aber es ist natürlich so, dass die Kinder heute die Chance haben, viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als wir das damals hatten. Das hat Vorteile, weil man individueller auf die Persönlichkeitsentwicklung eingehen kann. Aber es hat natürlich auch Nachteile, weil die Kinder heute viel schlechter lernen, zurückzustecken oder eine soziale Rolle innerhalb der Familie zu spielen. Und ich glaube, man wird nicht nur durch das erzogen, was die Eltern vorgeben, sondern auch von der Rolle, die man in der Familie spielt.
Mhm. Ihre eigene Kindheit, schreiben Sie, die hat eigentlich erst mit dem Mauerfall aufgehört. Stimmt das? Da waren Sie aber schon 25.
Da war ich 24, mein romantisches Bild der DDR endlich zu Ende.
Ja.
Aber man muss der Ehrlichkeit halber hinzufügen, also die DDR war wichtig für die Linken in Deutschland ja nur in den 70er Jahren. Mitte der 70er Jahre war so der Höhepunkt auch der DKP und solcher Parteien. Meine Eltern waren keine Parteimitglieder, aber hatten durchaus Kontakte dazu. In den 80er Jahren war die DDR auch den Linken in Westdeutschland eigentlich völlig egal geworden. Aber wenn dann in dem Moment, wo dieser Staat, der so ein bisschen Märchenland in meiner Kindheit gewesen ist, in dem Moment, wo der real zusammenbricht, da hatte man dann plötzlich nochmal das Gefühl, dass sozusagen diese Märchenwelt nun ganz endgültig zu Ende ist. Ja. Und das aus Grunde genommen in die Geschichte eingegangen ist, ja.
Etwas, was in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt hat, war auch die Bildung. Ihr Vater hatte eine große, interessante Bibliothek und Sie selbst haben sich dann entschieden, Germanistik und Philosophie zu studieren. Mit welchen Erwartungen sind Sie damals ins philosophische Seminar der Universität Köln gegangen?
Also bei uns zu Hause wurde mit intellektuellen Themen, sei es Literatur, sei es Philosophie, ein sehr selbstverständlicher Umgang gepflegt. Das heißt, es war nicht bildungsbürgerlich in dem Sinne, dass man gesagt hat, der große Goethe oder so, sondern man redete eigentlich über die Schriftsteller und Philosophen, als wären das irgendwie entfernte Bekannte oder Verwandte. Die einen mochte man mehr, die anderen mochte man weniger, aber sonntags am Frühstückstisch wurde über solche Dinge ganz normal geredet. Wir sind in dieses Milieu auf eine sehr angenehme und organische, auch ein bisschen respektlose Art und Weise reingewachsen. Mhm. An der Universität musste ich als erstes feststellen, dass ich nichts verstanden habe. Ich hatte einen Professor, der hat eine Vorlesung über Descartes gemacht, ich habe kein Wort verstanden. Und da war ich dann sehr enttäuscht, weil ich dachte, ich hätte schon einige Vorkenntnisse und schon ganz gute Strukturen im Kopf. Wieso verstand ich da nichts? Ich bin zu dem gleichen Professor nach meiner Doktorarbeit dann nochmal gegangen und habe immer noch nichts verstanden. Dann konnte ich mir allerdings beruhigt sagen, das muss ich nicht verstehen.
Und Sie haben das Studium aber trotzdem durchgezogen?
In 8 Semestern der kürzestmöglichen Studienzeit und auch mit den entsprechenden Erfolgen. Ja.
Aha.
Und allerdings zu diesem Professor während meiner Studienzeit noch mal zu gehen, der übrigens auch keine berühmte Kapazität ist, sondern jemand, der einfach ein großes Problem hat, sich verständlich auszudrücken, was an deutschen Universitäten in der Tat sehr häufig vorkommt.
Speziell deutsches Problem ist das, oder
was meinen Sie? Ich habe nicht den absoluten Vergleich international, aber in den angelsächsischen Ländern ist die Situation wesentlich besser.
Mhm.
Bei uns wird die Unverständlichkeit von Generation zu Generation an den Universitäten vererbt und sie wird auch nie gezielt bekämpft. Sie haben nie ein Problem, eine Professur zu kriegen, nur weil sie sich besonders kompliziert und umständlich ausdrücken. Im Gegenteil, es ist schwieriger, eine Professur zu bekommen, wenn sie in der Lage sind, die Dinge einfach auszudrücken.
Mhm. Viele Studenten, die sich für Philosophie einschreiben, denken ja auch, dass sie jetzt endlich mal die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet kriegen. Das ist wohl auch ein großes Missverständnis, oder?
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist unter Philosophen sehr unbeliebt. Das hängt damit zusammen, dass die Philosophie spätestens seit dem 20. Jahrhundert eine Fachwissenschaft geworden ist, die sich um die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht kümmert. Die wird im Grunde genommen, das wird als trivial abgehakt. Zumal man ja auch weiß, es gibt keine klare Antwort. Wittgenstein hat sinngemäß gesagt, die Frage nach dem Sinn des Lebens wird nur deswegen gestellt, weil es diese Frage überhaupt gibt. Das ist im Grunde genommen eine grammatische Konstruktion, die in den Bereich der unsinnigen Fragen gehört, weil es ist eine Frage, auf die es der Natur der Sache nach keine verbindliche Antwort gibt. Also sollten sich Philosophen damit auch nicht beschäftigen. Und ich glaube, das ist die Hauptmeinung der allermeisten Philosophen.
Mhm. Und Sie meinen, man sollte sich trotzdem mit dieser Frage befassen?
Also wenn Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen sich diese Frage stellen, dann ist sie legitim, sich diese Frage zu stellen. Dann kann ich nicht so arrogant sein als Philosoph und so sagen, aus meiner Sicht der analytischen Philosophie ist diese Frage unsinnig, sondern man muss die Leute auch da abholen, wo sie stehen. Und wenn das Bedürfnis nach der Frage da ist, sollte man sich zumindest bemühen, den Leuten zu helfen, intelligenter über diese Frage nachzudenken. Mhm. Man sollte sich davor hüten, einfache Antworten zu geben. Das ist Scharlatanerie. Aber die Leute dabei zu begleiten, über die Frage nachzudenken, das halte ich für richtig.
Mhm. Und deswegen haben Sie vermutlich auch das Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele geschrieben. Das hat im letzten Jahr wirklich die Bestsellerlisten gestürmt. Es ist ja wahrlich nicht die erste Einführung in die Philosophie. Aber irgendwas müssen Sie anders und sehr richtig gemacht haben, denn sonst hätte sich dieses Buch nicht inzwischen 800.000 Mal verkauft. Was war denn Ihr Ansatz?
Nun, zunächst mal habe ich versucht, ein Buch zu schreiben, das nicht einfach nur eine weitere Philosophiegeschichte ist. Ein Buch, in dem chronologisch erzählt wird, das hat Platon gesagt, das hat Aristoteles gesagt, das hat Descartes gesagt, das hat Hobbes gesagt, das hat Kant gesagt. Davon gibt es sehr viele und auch viele gute. Sondern ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das die Menschen eigentlich da abholt, wo ihre Fragen sind. Der Ausgangspunkt war zu gucken, was sind die Fragen in der heutigen Zeit? Welche Fragen stellen sich die Menschen? Fragen wie, warum soll ich gut sein und ist der Mensch eigentlich von Natur aus gut oder schlecht oder was macht ihn glücklich, was macht ihn unglücklich? Ich habe dann versucht, eine Art Orientierungshilfe zu machen, nicht für den Alltag, aber eine Orientierungshilfe im Dickicht der vielen verschiedenen Wissenschaften, die sich heute um den Menschen kümmern. Denn es ist ja ausgesprochen schwierig, als Laie sich in dieser unübersichtlichen Welt zurechtzufinden. Und ich habe versucht, die Hirnforschung, die Evolutionstheorie, die Philosophie, die Psychologie, die Soziologie zusammenzubringen und zu zeigen, das sind die Antworten, die wir zum gegenwärtigen Stand der Dinge haben. Das ist der Stand der Dinge in diesen Wissenschaften. So weit können wir kommen, wenn wir heute über diese Fragen nachdenken. Und ich glaube, das hat schon ein großes Bedürfnis bei vielen Menschen angesprochen, ein Bedürfnis danach, eine Grundorientierung zu bekommen in einer Welt, in der man als Laie eigentlich den Durchblick und den Überblick sehr, sehr leicht verliert oder nie gewinnen kann.
Vor allem ist es Ihnen ja gelungen, diese nicht unkomplizierten Themen und Fragen in eine sehr klare und sehr einfache und sehr verständliche Sprache zu bringen. Wie haben Sie das gemacht? Also wenn man aus einem philosophischen Seminar kommt, hat man erstmal eine eher kompliziertere Sprache. Mussten Sie sich das auch ein bisschen antrainieren oder wie ging das?
Also Sie haben vollkommen recht. Zunächst mal musste ich mir abtrainieren, so zu schreiben, wie ich noch in meiner Doktorarbeit geschrieben habe. Wenn ich da heute reingucke, kriege ich ganz schlechte Laune und denke mir, wer hat das geschrieben und warum muss man aus so wenig so viel machen? Die eigentliche Kunst beim Schreiben besteht ja nicht, Locken auf der Glatze zu kräuseln, also aus wenig viel zu machen. Sondern die wahre Kunst besteht natürlich im genauen Gegenteil, sehr komplizierte Dinge möglichst einfach auszudrücken. Das ist aber eine Kunst, die an den deutschen Universitäten im Regelfall nicht kultiviert wird. Und deswegen müssen die meisten Menschen, die diese Verbildung genossen haben, erst mal wieder schreiben lernen. Bei mir ist es Gott sei Dank relativ gut gegangen, was vielleicht lag daran, dass ich vorher, bevor ich an die Uni ging, schon ganz ordentlich schreiben konnte. Und ich habe mich bemüht, so zu schreiben, dass die Leute Spaß daran haben und dass sie gerne das lesen möchten. Und es scheint so, als ob es geglückt ist.
Inzwischen beantworten uns die Naturwissenschaften ja schon eine ganze Menge Fragen. Die Hirnforschung ist ein ganz spannendes Feld. Warum ist die Philosophie in diesen Zeiten der Hirnforschung eigentlich immer noch nicht überflüssig geworden?
Als Hirnforscher sind Sie von der Natur der Sache her kein Philosoph. Sie können nur Aussagen fällen, was bestimmte Neuronen im Gehirn machen, was bestimmte Gehirnzentren, Areale machen, welche aktiv sind, welche passiv sind. Das können Sie im Kernspintomographen sehen. Aber Sie haben eine rein naturwissenschaftliche Perspektive. Sie wissen nicht, ob das, was Sie da gemessen haben, etwas mit Bewusstsein zu tun hat oder mit Unterbewusstsein, ob es einen freien Willen gibt oder keinen. Das können Sie als Hirnforscher, können Sie keinen einzigen Satz darüber sagen. Immer wenn Hirnforscher sich über diese Themen äußern, äußern sie sich als Philosophen. Denn das ist keine naturwissenschaftliche Beschreibung. Der freie Wille ist kein naturwissenschaftlicher Begriff. Und es ist so, dass Naturwissenschaftler dann sehr häufig dazu neigen, die Dinge unterkomplex zu behandeln, weil sie anders als Philosophen nicht darin trainiert sind, die Grenzen ihrer Denkmodelle und die Grenze ihrer Sprache zu reflektieren. Und ich glaube, dass die Naturwissenschaftler die Philosophen brauchen, um ihnen ihre eigenen Ergebnisse klarer und verständlicher zu machen. Ich glaube, dass Philosophie ohne Naturwissenschaften leer ist. Aber ich glaube, dass Naturwissenschaften ohne Philosophie blind sind.
Mhm. Das mit dem Sinn des Lebens haben wir vorhin schon mal gestreift, ist eine schwierige, eine interessante, aber sehr schwierige Frage. Vielleicht kann man es eine Stufe drunter probieren, nämlich die Frage nach einem guten Leben. Was macht ein gelingendes, ein glückendes Leben aus? Was macht das für Sie aus?
Es gibt Gott sei Dank keine ganz einfache Formel dafür. Dann wäre das Leben fürchterlich langweilig. Wenn wir jetzt 1, 2, 3 Sätze hätten und sagen, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen und alle sind glücklich, dann hätte unser Leben nicht diese schillernde Komplexität. Und das Problem ist ja auch, wir ziehen unser Glück im Leben daraus, dass wir wissen, dass wir auch scheitern können und dass es Unglück gibt. Leider ist es so, dass uns immer nur das kostbar ist, was nicht selbstverständlich ist. Und das Leben ist nur deswegen wertvoll, weil wir sterblich sind. Und das Glück ist nur deswegen erstrebenswert, weil wir auch Unglück erfahren. Menschen, die kein Unglück erfahren, würden auf eine stumpfe Art und Weise verblöden. Und deswegen gibt es keine Formel für ewiges und immerwährendes Glück. Weder eine biochemische Formel noch eine philosophische. Aber ich glaube schon, und das ist in Zeiten der Weltwirtschaftskrise ja auch nicht unwichtig zu sehen, dass man sehen kann, dass die Menschen allein durch die Anhäufung von Wohlstand nicht glücklicher werden. Wenn man arm ist, hat man gute Gründe, unglücklich zu sein, weil man arm ist. Aber wenn man ein geregeltes Auskommen hat und ein Mindestmaß an Sicherheit garantiert ist, wird man mit jedem Cent und mit jedem Euro, den man mehr verdient, nicht mehr glücklicher. Jedenfalls nicht mehr proportional gesehen glücklicher. Sondern glücklich wird man in erster Linie durch sein Sozialleben, durch Familie, durch Freunde und Ähnliches. Das sind die weitaus nachhaltigeren Glücksressourcen als die materiellen Dinge.
Selbstbestimmung gehört auch dazu, oder?
Selbstbestimmung gehört in einem sehr hohen Maße dazu. Wenn uns jemand ein vorgefertigtes Lebenskorsett geben würde, in dem wir glücklich sind, quasi eine Maschine, eine Maschine anschließen, die uns in einer illusionären Glückswelt lässt.
Wie eine Filmmatrix zum Beispiel,
uns aber auf der anderen Seite der eigenen Handlungsfreiheit beraubt. Ich glaube, mit einem solchen Leben würden wir nicht tauschen wollen. Denn die Handlungsfreiheit, die Selbstbestimmung ist wichtig dafür, dass wir unser Leben als aufregend empfinden und nicht auf eine glückliche Art und Weise als schrecklich langweilig.
Wie haben Sie die Frage nach Gott für sich entschieden?
Das ist eine Frage, die mich persönlich nicht sehr interessiert. Das liegt daran, dass es ja letztlich egal ist. Über Dinge, über die ich keine Aussagen machen kann, versuche ich das auch nicht. Und ich kann als Philosoph nur über das nachdenken, wo es auch einen gewissen Sinn macht, darüber nachzudenken. Und alles, was ich meinem Wirbeltiergehirn an Kenntnissen entziehen muss, alles Übersinnliche, beschäftigt mich persönlich nicht besonders.
Aber können Sie das verstehen, dass andere diese Frage irgendwie?
Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die diese Frage beschäftigt. Ich halte das ja natürlich auch für legitim, sich damit zu beschäftigen. Ich finde die Frage gar nicht spannend, finde sie langweilig. Aber ich weiß, dass viele Menschen diese Frage sehr spannend finden. Aber mir persönlich ist es ziemlich egal, ob wir für die Dinge, die wir uns nicht erklären können, einen Gott einsetzen oder einfach sagen, wir können es uns nicht erklären, weil ich finde Gott mindestens genauso rätselhaft wie das Unerklärliche. Also ich glaube, die Sache wird dadurch nicht handgreiflicher.
Jetzt haben Sie sich schon mit so vielen großen Themen befasst, zuletzt mit der Liebe, ein wirklich ganz großes Thema. Was bleibt denn jetzt noch? Was reizt Sie denn als nächstes?
Ich werde Ihnen jetzt nicht genau erzählen, womit ich mich beschäftige, aber ich plane oder arbeite an einem neuen philosophischen Buch, das sich sehr viel auch mit der menschlichen Psychologie beschäftigt und auch Wirtschaftsteile enthält. Ich möchte schon wissen, warum die Menschen sich so häufig anders verhalten, als sie selber glauben.
Da sind wir gespannt. Vielen herzlichen Dank, Richard David Precht.
Ich danke Ihnen.